Die Taktung der Entgiftung. Okay, über was möchte ich heute mit dir reden, Schlomo? Viele Leute, das merkst du wahrscheinlich selbst, beschäftigen sich in einem nahezu, ich sag mal, ungesunden Maße natürlich mit dem politischen Zeitgeist, mit dem gesellschaftlichen Zerfall und mit den ganzen anderen, ich sag mal, Kleinigkeiten, die zum Teil auch Gossip, Beef, was drumherum halt auch alles noch so ist. Und zum Teil haben diese Menschen dann auch Abrieb in ihrem Privatleben dadurch. So. Und es gibt dann Leute, die sich, ich sag mal, komplett rausziehen, weil sie davon alles nichts mehr wissen möchten. Es gibt Leute, die noch tiefer in dieses Rabbit Hole fallen und, ich sag mal, zum Teil zugrunde gehen. Und was könnte man den Leuten raten? Okay, nach dem Begriff, den du ja schon auch geprägt hast, so, ihr hasst sie nicht genug, dass wir die Leute trotzdem funktionsfähig halten, aber sie nicht das Wesentliche aus den Augen verlieren lassen.
Ja, es ist die Frage, ob wir quasi Kreatoren meinen oder ob wir einfach nur Zuschauer meinen. Wahrscheinlich eher Letzteres, ne?
Wir also müssen für beide eigentlich die Lösung geben, oder? Oder zumindest
ja, für erstere, Lösungsansatz. Für Ersteres wahrscheinlich das Wichtigste, dass du dich nicht zu sehr auf irgendwelchen Twitter, in irgendwelchen Twitter-Diskussionen verlierst.
Das ist ein guter Tipp, ja.
Ja, auch gerade wo es innerlagermäßig so ein bisschen hitziger langsam wird und auch die Dramaspirale, wir wurden ja sehr lange quasi verschont von dem, was die Ami-Rechten immer als Riesenproblem hatten, schon 2015, 16 als Riesenproblem hatten. Und zwar, dass halt aufmerksamkeitsökonomiemäßig und Dopaminfabrikmäßig die Leute es belohnt haben, wenn du die ganze Zeit Drama-Content gemacht hast. Und Drama-Content geht natürlich am besten, wenn der Gegner auch reagiert. Ne? Und der Gegner, der reagiert, der steht eben rechts. Außerdem kannst du gegen den viel mehr machen, weil der sich nicht mit Lawfare wehren wird oder selbst wenn er es versucht, es deutlich weniger gute Erfolgsaussichten für ihn gibt. Mhm. Und deswegen gibt es klare Anreize dafür, dass du im eigenen Lager Stress beginnst und dass du Differenzen, die man deutlich zivilisierter austragen könnte, absolut eskalieren lässt, weil es einfach Klicks bringt. Und wenn du in diesem Strudel dich verlierst, A, gibt es dann enormen psychologischen Abrieb für die Leute, die davon betroffen sind. B, gibt es eine Menge Munition für den Gegner. Und ja, es gibt vor allem auch einfach einen Energie- und Zeitverlust.
Energie- und Zeitverlust am Ende des Tages hat halt keiner eigentlich gewonnen. Also meist werden ja dann nur Egos bestärkt.
Ja, ja, klar. Und irgendwann geht es auch nur noch darum. Also irgendwann sind die Positionen, wenn es so richtig giltig wird, in so einer Dramaspirale, irgendwann weiß man gar nicht, wie das eigentlich angefangen hat. Ne? Also irgendwann geht es nur noch darum, ja, der hat das und das gemacht, der hat dann den und den gedoxt oder so, der hat dann über dessen Mutter das und das gesagt und deswegen sind jetzt alle sauer auf den und es haben sich diese Fronten gebildet und so weiter und man weiß eigentlich gar nicht, was die inhaltliche Differenz am Anfang war. Auf jeden Fall ist das so in der Ami-Szene passiert und das schon halt vor 10 Jahren. Ne? Hier war es sehr lange sehr beschaulich, aber ich glaube so langsam, das ist glaube ich auch eine kleine negative Konsequenz davon, dass wir mehr oder minder Narrenfreiheit, auf jeden Fall deutlich mehr Freiheit bekommen haben auf Twitter, also dass gerade eine Plattform wie Twitter es sein sollte oder sein muss, es wäre wahrscheinlich deutlich günstiger für uns gewesen, wenn es auf der Plattform YouTube gewesen wäre, weil A, YouTube deutlich wichtiger ist, um die Meinung der Allgemeinheit zu beeinflussen als Twitter, auch wenn Twitter jetzt nicht unwichtig ist, und B, weil Twitter eben zu genau solchen Spiralen einlädt durch das ganze Kurznachrichtenformat.
Ja, wenn ich dich fragen darf, Ich weiß ja nicht, ob du jetzt gerade irgendwo einen großen Infight starten möchtest oder der um dich herum gestartet wird. Aber wo siehst du das jetzt hier gerade in Deutschland aufkommen?
Jetzt eigentlich akut, mich involvierend, nicht großartig. Es gab halt die große Russland- und Geopolitik-Staffel. Ne?
Ja, aber die ist schon rum, oder?
Rum weiß ich nicht. Ich glaube, die wird immer mal wieder aufkochen. Einfach weil es diesen Hebel gibt, für die Gegenseite zum Mainstream zu gehen und weil die Gegenseite belohnt wird durch Aufmerksamkeit, durch große Plattformen dafür und teilweise sogar durch eine Legitimierung, wie wir es jetzt bei der Münchner Sicherheitskonferenz mit der Einladung von Lukasen gesehen haben und so, auch wenn das jetzt weniger so die rechte Internetszene betrifft. Mhm. Aber das ist, glaube ich, das erste Mal, dass wir so eine Spirale im deutschsprachigen Raum in nennenswerten Proportionen beobachten konnten. Ich glaube, dass ich das jetzt aufgreife, ist größtenteils inspiriert durch den Artikel, den Martin geschrieben hat in der Sezession über die Rollercoaster-Rechte. Also dass wir davon, also das ist ein Begriff für diese Dopaminfabrik, inneres Drama, Bloodsport-Richtung, die Amis schon vor langer Zeit genommen haben und die er auch prognostiziert für Deutschland. Also er denkt, dass das mit dem Größerwerden der Szene und generell auch der dem Nachspielen der amerikanischen Dynamiken, dass wir häufig sehen bei uns auch groß werden wird.
Dazu sehr viele Fragen. Also erstens, würdest du aber generell von Infights absehen, weil effektiv, also ich sehe unsere Szene halt immer noch als Exilanten-Szene. Und da haben wir natürlich das Problem, dass wir, also wenn wir keinen wirklichen Konsens haben, der uns eint und der uns dann halt auch ein gewisses Fundament bietet, dann brauchen wir halt den Infeind, um diesen zu definieren.
Ja, sicher, du brauchst...
Das ist den inneren Diskurs, es muss ja kein Infight sein.
Ja, genau. Das Austragen von Dissens, sicherlich. Also, ja, das ist absolut notwendig und das ist gerade auch schon angerissen, gerade mit einer Szene, die so, sagen wir mal, ausdifferenziert ist, weltanschaulich wie bei der unseren, ist das notwendig, um irgendwann zu einer gewissen Homogenität zu kommen oder zu einem gewissen Grundkonsens, den die Leute haben. Wenn es dann ins Drama abdriftet, also ich weiß nicht, ob du das verfolgt hast, so 2016, 17 in der Ami-Szene, die Bloodsports-Phase, die dann vor allem irgendwann zu einer Selbstzerfleischung wurde. Ne? Also das Problem entsteht wirklich, wenn durch die Aufmerksamkeitsökonomie und die Sucht nach Dopamin der Leute so etwas abdriftet in völliges gegenseitiges Zerfleischen, wo es eigentlich gar nicht mehr um die Sache an und für sich geht, sondern die Teams ist eher so eine Art Sportereignis. Ist eine Art Sportereignis und es geht darum, den Leuten persönlich zu schaden oder spektakuläre Dinge über sie auszugraben, über sie zu verbreiten und sich halt gegenseitig, also so eine Art halt Wrestling oder, ja, keine Ahnung, Bloodsport ist schon nicht zufällig als Name gewählt dafür, dass diese Instinkte der Zuschauer immer wieder bedient werden und die Leute auch besser vorankommen, die das bedienen.
Ja, das ist halt effektiv, sehe ich das halt aber auch ein bisschen, also die Konsumenten, die Leute, die sich dann so einen Content dann geben, neigen aber auch gerne dazu, dass sie dann auch inhaltliche Fragen sich gar nicht stellen möchten, weil sie dann dahinter immer wieder so ein Beef dann vermuten. Ist halt auch ein Problem dann. Die Frage ist, okay, wenn wir dem vorweggreifen wollen, dann müssen wir doch aber auch die Plattform schaffen, um einen inneren Diskurs halt wirklich, wie soll ich das sagen, austragen zu können, damit er nicht in einem, ich sag mal, Bloodsport-Beef-Content dann ja auch mündet, oder? Wäre das nicht das Heilmittel dafür?
Sicher. Es bräuchte irgendwelche Foren, auf denen regelmäßig debattiert wird, innerlagermäßig.
Das wäre schon fast eine Idee für ein Format, oder?
Ja. Momentan findet das ja nicht so wirklich statt, sondern eher vereinzelt mal eine Diskussion. Die Sache ist die, in Diskussionen sind die Leute auch in der Regel deutlich handsamer als zum Beispiel auf einer Plattform wie Twitter.
Und ja, das hat Dinge man in deinen jüngsten Diskussionen sehr gut verfolgen können.
Ja, ja, klar, klar. Ich denke, dass eine gewisse Isolation, also als erster Schritt, wie gesagt, wir sind noch nicht da, ne? Also das ist einfach nur den Ami-Verlauf nachgezeichnet und die negativen Konsequenzen daraus auf uns extrapoliert. Der Schritt, den wir schon gegangen sind, das ist die relative Isolation von Lagerteilen in ihre eigenen Bubbles, zwischen denen relativ wenig Austausch stattfindet. Und die auch mehr oder minder mit eigenen moralischen Ultimaten arbeiten. Also beispielsweise nehmen wir mal die libertäre Spielart. Der übergeordnete Feind ist Sozialismus und den Sozialismus verortest du eben auch im eigenen Lager.
Ja, und jede Staatsintervention ist Sozialismus. Ich weiß, was du meinst.
Ja, ja, genau. Also im Grunde genommen so eine Art Kuffar-Begriff. Ne? Im Grunde genommen, entweder du bist auf unserer Seite oder du bist eben ein Sozialist. Und dementsprechend zu bekämpfen, weil das die Wurzel von generell allem Übel ist.
Wir entfernen uns ein bisschen vom Thema, aber es ist natürlich auch interessant, weil was wir natürlich als Lager im Lager möchten wir natürlich, dass wir am liebsten das gesamte Lager, ich sag mal, dass wir unsere Ideologie über das gesamte Lager natürlich dann verteilen können. Das sollte ja am Ende des Tages das Ziel sein.
Ja. Es braucht vor allem unumstößliche Leitlinien, denen alle folgen und die eben diese moralischen Ultimaten übersteigen in ihrer Bedeutung. Also zum Beispiel, das wäre jetzt Martins Herangehensweise und ich denke, die ist nicht falsch, Remigrationsmaxing. Ne? Also am Ende ist uns wichtig, dass wir Remigration bekommen und die anderen Sachen sind nachgeordnet.
Ja, aber ich sehe halt, das habe ich ja schon ein paar Mal gesagt, hier halt das Problem, wenn wir uns das wirklich auf die Fahne schreiben als einziges, okay, und wir das Ziel dann wirklich erreichen, sind wir danach wahrscheinlich tot als Bewegung. Weil das ist das, was wir den Leuten am besten verkaufen können.
Also ich glaube eigentlich, damit du das überhaupt erreichen kannst, ist sowieso ein ideologischer roter Faden notwendig in der Bewegung, damit du halt also vor allem in die Partei hineinwirkend eine einigermaßen geeinte Front dafür aufstellen kannst, die nicht für Subversion anfällig ist. Und das, also im Grunde genommen wird sich am Ende oder werden sich Lagerteile fügen müssen, einem roten Faden, der dann quasi das ist, die beste Chance darstellt, das zu verwirklichen.
Ja, oder sie agieren halt dann gegen dich. Ich meine, wenn wir uns die USA jetzt aktuell anschauen, ziehen die das ja auf eine, ich sag mal, sehr strikte Art und Weise ja schon durch mit ICE. Also die ganzen Raids und
Geht ja, ne? Also bisher wirklich abgeschoben 300.000.
Ja.
Es gab eine Menge Freiheit. Also die Propaganda, die sie gemacht haben, war, was die Demografie angeht, wirkmächtiger als das, was sie physisch tatsächlich gemacht haben. Ne? Die Propaganda im Stile von halt den Videos, irgendwelche Leute da in El Salvador in diesen Knast kommen und so. Das hat dazu gebracht, dass Leute freiwillig ausgereist sind. Wenn man denen Glauben schenken kann, irgendwie im Bereich gute Millionen, anderthalb Millionen, wahrscheinlich liegt etwas darunter in Wirklichkeit. Aber auch das in den Maßstäben einer Nation wie Amerika ist halt noch nicht ausreichend. Und
ist so nicht ausreichend, das heißt, wir brauchen noch mehr. Aber auf der anderen Seite, du siehst hier beispielsweise, L.A. ist weiterhin Shithole. Da hat sich halt nichts geändert. Also,
ja, klar.
Das ist ja das, was ich meine. Selbst wenn wir die...
Ja, aber 300.000 auf einer Nation wie Amerika ist halt auch nichts. Also das ist nicht nennenswert.
Dann mach's mehr. Aber ich glaube nicht, wenn die 3 Millionen jetzt in dem Jahr abgeschoben hätten, dass es in L.A. weniger Fentanyl-Opfer geben würde.
Ja, sicher. Dieses Problem wurde nicht im Ansatz gelöst. Das kulturelle Zerfallsproblem ist weiterhin genauso da wie vorher.
Und wenn Trump das wirklich durchziehen würde in der Form, dass er sie alle abschiebt, okay? Also alle, damit du als Bürger die Problematik in deinem Alltag nicht mehr sehen kannst, dann ist denen, glaube ich, das Fentanyl-Ding egal. Dann ist denen das Trans-Ding egal. Ich glaube, dann werden wieder Demokraten gewählt. Und ich glaube, das Problem hätten wir auch in Deutschland. Ich glaube, Julian ist eine Meerjungfrau, ist nicht so schlimm
für die Leute. Ich glaube aber auch, dass in Europa noch andere Drücke, vor allem auf die Proportionen von Europa gerechnet, mit anderer finanzieller Firepower und anderer Verschworenheit und Fanatismus dahinter, vorhanden sind, die dafür sorgen, dass eine nicht ideologisch an einem roten Faden ausgerichtete und gefestigte Bewegung gar nicht erst in die Nähe von Remigration kommen wird. Also es werden derart starke Drücke in die Gegenrichtung da sein, dass sowieso alles, was vorzeitig, bevor es eine Art roten Faden, also ein wohin wollen wir und was ist eigentlich das ideologische Feindbild, also das ist so ein bisschen meine, natürlich wäre es noch besser, wenn du ein ideologisches Positiv etablieren könntest, normative Werte etablieren könntest, aber ich glaube davor oder schneller möglich ist ein ideologisches Feindbild, ein das muss weg, ne? Wo ich halt immer mit der Beliebigkeitsideologie komme, etwas in diese Richtung muss vorhanden sein und muss allgemein akzeptiert sein in Parteistrukturen und das fängt natürlich im Vorfeld an, also arbeitet sich dann langsam so hoch und frisst sich da rein, bevor es überhaupt möglich ist, diesen Druck standzuhalten.
Ja, richtig, aber das muss weg, sollte ja eigentlich auf das gesamte System dann gehen. Also nicht auf die Bundesrepublik, sondern das Deep State-System, das halt diese Migration erst hervorgebracht hat, welche diese ganze Trans-Ideologie hervorgebracht hat, welches diese ganzen Finanzierungen und Zahlungsströme hervorgebracht hat. Und darauf müssen wir die Leute doch eigentlich dann bringen, oder?
Ja, ich meine, das Deep State-System lässt sich dann auch wieder so ein bisschen wie Knetmasse überall reinfüllen. Also jeder kann da selber reininterpretieren, was jetzt daran das Problem ist. Der Libertäre würde zum Beispiel dann sagen, das Deep State-System ist sozialistisch. Und der Solpat würde sagen, das Deep State-System ist im Beliebigkeitssinne liberal. Das bedeutet, selbst diese Feindpriorisierung, auch wenn sie richtig ist, hat noch nicht zwingenderweise diesen roten Faden. Also du musst dir gewahr sein, welche ideologischen Grundsätze du entfernen willst aus den Deep State-Strukturen. Du wirst sowieso nicht den Deep State an und für sich abräumen können. Du wirst ihn verändern können und du wirst ihn teilweise selbst besetzen können. Aber um das sinnhaft machen zu können, musst du dir im Klaren sein, was eigentlich daraus entfernt werden muss.
Okay, und das nehme ich jetzt, um auf das Thema zurückzukommen. So, jetzt sitzt du zu Hause und machst dir so Gedanken als Konsument dieser ganzen Formate, die es gibt. Und wenn du diese Gedanken einfach immer so wieder im Kopf durchgehst, hast du sehr viele Abzweigungen, die den Fatalismus natürlich dann irgendwo abbiegen. Und bevor du geistig daran kaputt gehst, wie kannst du es schaffen? Okay, auf der einen Seite diesen, ich sag mal, Revolutionsgedanken natürlich in einer gewissen Form beizubehalten, aber daran nicht zu erkranken. Nicht zum Zombie deines eigenen politischen Wirkens zu werden.
Ich meine, da sind wir wieder so ein bisschen bei unserem alten Steckenpferd, aber eine Familie zu haben, ist wahrscheinlich das Wichtigste dafür. Also eine Familie ist gleichzeitig gewissermaßen radikalisierend und erdend. Du hast halt was, wofür du kämpfen musst und was absolut nicht debattierbar ist. Du hast etwas, was potenziert, wie sehr du dich aufregst über die Dinge, die gegen uns gemacht werden. Und du hast gleichzeitig etwas, was dich erdet und etwas, was dafür sorgt, dass du jetzt keinen verrückten Scheiß machen wirst. Und etwas, was dich zurück auf den Boden der Tatsachen holt, beziehungsweise dass überhaupt erstmal Tatsachen in deinem Leben, die unumstößlich sind, darstellt. Ne? Also das bleibt immer da. Es ist scheißegal, keine Ahnung, welche verrückte politische Entscheidung jetzt getroffen wird. Die Familie bleibt trotzdem da. Und es ist scheißegal, wie irgendwie der und der Innerlagerkampf ausgeht. Das ist halt trotzdem immer noch da. Das ist die Grundkonstante, auf die man sich immer verlassen kann. Ich denke, es ist deutlich leichter, in die komplette Blackpill abzudriften für junge Leute, die das noch nicht haben. Weil sie halt einfach mehr am Schwimmen sind und auch eingeredet bekommen können, dass dieser Lebensweg für sie gar nicht möglich wäre, weil die Bedingungen so gegen sie gerickt sind.
Richtig. Und viele erweisen denen natürlich einen Bärendienst mit diesen ganzen Home-Math-Geschichten und so weiter, falls du dich damit auskennst.
Home-Math?
Oder?
Achso, Math. So, Math, also so wie Mathe.
Genau.
Achso, ja, klar. Ich meine, das Problem an all diesen Geschichten ist ja, dass das nicht komplett ausgedacht ist. Es ist halt nur zu einem absurden Grad verabsolutiert.
Richtig. Ne? Genau.
Man tut so, als wenn es absolut jede Chance nehmen würde, was auch eine gewisse Befreiung dann für die Leute darstellt. Also dann liegt es halt außerhalb von ihrer eigenen Verantwortung und sie können sowieso nichts machen und sie können sich im Grunde genommen zurücklehnen und den Komfort der kompletten schwarzen Pille auch genießen.
Genau. Effektiv wird das natürlich dann immer wieder auch in Kommentaren und so weiter natürlich dann bestärkt von irgendwelchen Leuten, die ihre Ehe dann an die Wand gefahren haben und das dann nochmal bestärken, dass das alles gar nicht möglich ist. Und diese, ich sag mal, Männer sind natürlich in einer sehr, sehr schlechten Situation dann auch, das ist ja klar. Und die reden dann halt dann, ich sag mal, jungen Männern das dann halt ein, dass es halt überhaupt nicht möglich ist. Aber jetzt mal ganz ehrlich, mit wem sollte man denn reden, wenn man eine glückliche Ehe haben will? Mit jemandem, der es halt geschafft hat oder jemandem, der es nicht geschafft hat? Das ist genauso wie wenn du einen Betrieb gründest. Redest du mit jemandem, der halt in der Insolvenz war, oder redest du mit jemandem, der halt seinen Betrieb gewinnbringend nach vorne gebracht hat?
Ja, klar. Also die Gegenargumente sind eigentlich so rudimentär, dass man sich dämlich dabei vorkommt, sie auszusprechen. Also es gibt ja das Gegenbeispiel. Es gibt auch unter jungen Leuten das Gegenbeispiel. Mhm.
Und dann ist es am Ende des Tages natürlich wieder eine Sache von Verantwortung, weil was die Leute natürlich dann nicht einsehen wollen, ist, dass sie halt hier wieder selbst die Verantwortung davon haben, wenn sie an die Wand fahren. Das sind immer die anderen schuld. Und ich glaube, wenn wir das mit der Verantwortung generell bei uns halt, also das als gewisser Punkt im Mindset verankern würden, dann wäre, ich glaube, dann würden sich viele Probleme gar nicht erst ergeben. Wenn wir die Leute
man muss das Ganze ja auch so ein bisschen in die Perspektive setzen. Ne? Also im historischen Vergleich haben wir es immer noch relativ einfach, vor allem als Individuen, die im Kern durchschaut haben, zumindest dass hier gravierende Dinge falsch laufen und jetzt nicht der Grundphilosophie, die tatsächlich verunmöglichen kann, dass man ein produktives Leben führt, folgen. Also in der Vergangenheit für den Großteil der Menschheitsgeschichte warst du einfach den Elementen der Natur, Raubtieren und so weiter ausgesetzt und konnte sein, dass du tatsächlich ohne jegliche Eigenverantwortung an irgendeiner Scheiße krepiert bist, an irgendeinem, keine Ahnung, einer bakteriellen Infektion, die du bekommen hast oder so. Und du konntest nichts machen. Also du warst einfach nur gearscht. Ich glaube, wir müssen uns vergegenwärtigen, was für eine Kette uns vorangegangen ist und durch was die Leute gegangen sind und teilweise auch, wie Leute ausgesiebt wurden, ohne dass sie selber tatsächlich nennenswerte Verantwortung dafür getragen haben, um aus diesem Melodramatischen so ein bisschen rauszukommen, diesem sich fallen lassen in die Sinnlosigkeit, etwas zu probieren.
Und hier sind wir natürlich wieder an dem schwierigen Punkt, wie können wir das jungen Männern dann natürlich erklären. Also in dem Punkt sprechen wir hauptsächlich zu jungen Männern, weil die, ich weiß es nicht, aber mir kommt das manchmal so vor, als hätten Frauen das so ein bisschen mehr raus. Frauen haben diesen Switch, wenn das zu krass wird mit der Politik, dass die sich da rausnehmen, ist irgendwie, wie soll ich das sagen, das ist bei denen irgendwie eingebaut.
Ja, klar. Männer sind deutlich exzessiver und stürzen sich dann da rein. Und die Sache ist auch die, dass am Ende psychologisch zerstörerische Prozesse sich nicht unbedingt nur schlecht anfühlen. Ne? Da sind wir wieder bei der Dopaminfabrik. Also auch dich im negativen Sinne immer wieder mit Dingen obsessiv zu beschäftigen, hat einen Befriedigungsaspekt. Ich glaube, der ist auch bei Frauen deutlich weniger vorhanden. Also ich glaube, Frauen haben deutlich klarer auf die negative Seite fallende Gefühle, wenn sie sich mit düsterem Zeug beschäftigen.
Was würdest du sagen, wenn man sagen würde, also man bedient sich einfach phasenweisen Eskapismus als Ventil?
Die Frage ist, was für eine Art von Eskapismus? Es ist ja eigentlich relativ wenig geblieben, was wirklich unangetastet ist, was wirklich quasi unverdorben ist oder zu einem hohen Grad unverdorben ist.
Ich spreche natürlich von Schulmädchen-Anime, das ist ja wohl klar.
Klar. Ja, oder das sind die Tintenfischen.
Richtig.
Also viele Leute ziehen sich ja zurück. Das Thymos-Magazin zum Beispiel bringt immer wieder, ich hatte das einen Kinderfilm gemacht, sie haben das auch schon gemacht mit Erwachsenenfilmen, also nicht den Erwachsenenfilm, sondern einfach nur normalen Film. In Zeitalter des Entertainments, die noch nicht durchseucht waren von der heutigen Totalpolitisierung und in denen die Botschaften, wenn sie vorhanden waren, noch nicht dermaßen explizit waren.
Ja, was würdest du den Leuten raten? Was würdest du dem Zuschauer raten, dem das jetzt gerade einfach zu viel ist? Zu viel Input, zu viel Ding und die nächsten Wahlen sind zu lange hin.
Das kommt so ein bisschen auf die Gesamt-Drumherum-Situation an. Wenn man schon eine Familie hatte, einfach die Fokussierung darauf, Tag okay. Mit der Familie verbringen.
Wir reden jetzt zu Generation Z, die haben keine. Also zum Großteil haben die keine. Und werden wahrscheinlich keine haben. Niedrigster Prozentsatz ever in Deutschland.
Ich finde, das geht dann ein bisschen in die phrasendeutsche Richtung. Das sind Dinge, die wahrscheinlich so ziemlich jeder einem raten würde, wenn man psychologisch auf einem absteigenden Ast ist. Sport zum Beispiel.
Es ist halt wirklich einfach runterzubrechen, gell? Persönlichkeitsentwicklung, körperliche Entwicklung, gesunde Ernährung ist auch wichtig. Das sorgt auch natürlich für, ich sag mal, Fokus und emotionale Ausgeglichenheit für eine Verbesserung.
Ich denke auch so ein bisschen die Umkonditionierung vom Gehirn weg von der Dopamin-Achterbahn. Also, selbst wenn du dich beschäftigst in Politik, dass man es strukturierter macht, dass man vor allem auch mal ein Buch liest oder so, wo du eben nicht diese direkte Belohnung hast und dieses, okay, hier ist das nächste, was dich in einem Zustand von permanenter, leichter Aufgeregtheit hält, sondern dass man etwas zurückgenommener daran geht. Vor allem auch, dass du nicht dich berieseln lässt, konstant.
Und da kann man sich einfache Regeln setzen. Also man sollte sich wirklich hinsetzen und sich da, wie soll ich das sagen, selbst ein Stück weit begrenzen. Beispielsweise, wenn du dir immer wieder irgendwelche, sagen wir, du hörst dir irgendwie irgendeinen linken YouTuber irgendwie an, der dich dann halt aufregt und dich in diesem Zustand hält, dann hör dir den beim Sport an. Geh ins Gym für eine Stunde und hör dir das dort an. Und sonst nicht. Dann hast du zumindest etwas Gutes dabei gemacht.
Ja, die Amis nennen das, was ich irgendwie einen ganz lustigen Begriff finde, den ich teilweise in meinem eigenen Kopf auch verwende, Sandboxen. Ne? Also Dinge, die potenziell schädlich sein können, in einem unschädlicheren Rahmen einsperren, aus dem sie nicht so einfach raus können, dass es klare Begrenzungen gibt.
Ja, aber es ist halt eine Form von Maß halten und ja, es ist natürlich leichter, einem Laster ganz zu entsagen, als zu versuchen, den in die Maß zu halten. Weil
ja, klar. Auch wenn Maß halten, wenn es klare Kriterien gibt, deutlich einfacher ist. Ne? Also Alkohol mal als Beispiel, wenn deine Regel ganz einfach ist, bis auf die wenigen die wenigen Tage, die mal dein Kind nicht da ist, gibt es überhaupt keinen Alkohol. Das ist halt eine klare Grenze. Also da gibt es keinen Interpretationsspielraum, denn wir sind halt natürlich Meister darin, uns selber zu verarschen und uns in Sicherheit zu wiegen, zu sagen, ja nee, jetzt dieses eine Mal, dass wir das nicht im Braten fett machen und dann wieder in furchtbare Zustände abzugleiten. Aber wenn du klar etablierte Grenzen hast, also Dinge, die nicht verhandelbar sind und nicht Interpretationssache sind, dann kannst du Dinge schon in einem ungefährlicheren Rahmen halten.
Was würdest du davon halten, wenn man an diesen, ich sag mal, digitalen Vergiftungsgrad gelangt, dass man dann versucht, das zu betäuben, indem man einfach, ich sag mal, sich dann gewisse Stoffe zuführt, irgendwelche Drogen, Alkohol oder was auch immer?
Ja, ich glaube, das ist für mich das Schlechteste, was du machen kannst.
Okay.
Also, ja gut, also die gefährliche Fun-Size-Droge, der ich selber jeden Tag fröne, ist halt Koffein. Ne? Da gibt es, glaube ich, so kleine Ausnahmen. Wahrscheinlich wäre es auch besser, wenn es nicht konsumiert. Aber das ist jetzt nicht, also da gibt es natürlich Abstufungen und Grade,
ja,
okay, und so weiter.
Koffein beruhigt dich ja aber nicht. Also du guckst ja jetzt nicht irgendwie einen Stream von irgendeinem Linken an, wo dich normalerweise aufregen würde und wenn du Kaffee getrunken hast,
Nee, es bringt dich nur so ein bisschen besser drauf. Also du bist halt vor allem nach dem ersten Kaffee am Tag, wo dann auch die Frage ist, wäre man vielleicht, wenn überhaupt nicht nach Koffein süchtig ist, von Anfang an so drauf, aber nach dem ersten Kaffee am Tag bist du einfach so ein bisschen mehr auf Dur gestimmt.
Was noch ein wichtiger Punkt wäre zur Entgiftung ist, natürlich erstmal alles Digitale mal für eine Zeit lang weg. So mal 2-3 Wochen ohne Social Media auf dem Handy auskommen. Das ist natürlich auch eine gewisse Form von Sandboxing, dass man sagt, okay, wenn du am PC bist und so weiter, dann hast du das Zeug, aber brauchst du das wirklich auch auf dem Handy? Brauchst du das wirklich immer griffbereit an dir dran? Mehr in die Natur gehen. Klingt auch wieder so nach, wie hieß der Kerl? Outdoor Illner,
ja klar.
Ja, sehr wenig von dem gesehen, aber ja, es ist, das klingt alles immer so sehr, aber es bedeutet halt was.
Ja, klar, und da ist halt die Familie der große Katalysator. Ne? Also mit der kannst du halt dem immer auch noch eine Sinnhaftigkeit und eine Bedeutung verleihen, die du alleine schwieriger verleihen kannst. Aber sicher, also das ist auch ein guter Tipp. Und eben die Beschäftigung mit Politik weniger affektiv machen, weniger von Tagespolitik abhängig machen, weil im Grunde genommen es auch nicht super wichtig ist, also es gibt Leute, deren Job ist, das die Tagespolitik die ganze Zeit zu bedienen. Ich bin ja, keine Ahnung, vor allem seit der Verbannung von den großen Plattformen und so weiter jetzt so ein bisschen was dazwischen. Also ich mache schon so ein bisschen Tagespolitik, aber jetzt nicht jeden Tag, den ganzen Tag. Es gibt Leute, deren Job ist das einfach. Also zum Beispiel Boris könnte sich nicht sagen, ich höre jetzt auf, mich mit Tagespolitik zu beschäftigen. Aber ob jetzt der Zuschauer über die aktuellsten tagespolitischen Sachen immer auf dem Laufenden ist, ist wahrscheinlich sogar deutlich weniger wichtig, als ob er politisch theoretisch ein Fundament hat. Und das entwickelt er eben eher durch das Lesen von Büchern oder Hören von Hörbüchern.
Ja, Sekunde, ich habe gerade was gelesen. Genau, Tagespolitik. Was man halt bemerkt, wenn man sich halt mal wirklich einfach sagt, okay, ich mach mal 2 Wochen, ich beschäftige mich einfach mal mit nichts, okay, ich mach irgendwas anderes. Sei es drum auch, dass man in den Eskapismus geht, man holt sich irgendein Videospiel, schließt sich einfach mal für 2 Wochen ein und mach mal was komplett anderes. Ich meine, wenn du das auch in der Form gesandboxt hast, ich spiele dieses eine Spiel und spiele das durch und dann ist vorbei. Also jetzt nicht irgendein MMORPG, kein World of Warcraft, Genshin Impact oder was auch immer, was endlos weitergeht, sondern etwas, was ein klar definiertes Ende hat. Und kommst dann wieder, merkst du, dass du sehr viele Sachen dann verpasst hast, tagespolitisch, die aber keinerlei Relevanz hatten.
Ja, so war es auch ein bisschen mit dem Knast. Also teilweise ist es dann komisch, in meinem Job, wenn Leute von Sachen reden, die sie alle kollektiv mitbekommen haben und du hast die eben nicht mitbekommen. Ne? Mhm. Aber das war jetzt nicht weltbewegend. Also das hat jetzt nicht das Metabild der Welt in irgendeiner bedeutungsvollen Weise geprägt.
Das ist natürlich auch ein guter Tipp. Wenn du an die, ich sag mal, Entgiftungsgrenze kommst, dann lass dich einfach inhaftieren.
Ja, das Problem ist, die Mühlen mahlen zu langsam. Ne? Also du kannst da nicht den Fettpost absetzen und morgen stehen sie vor der Tür. Also wenn sie vor der Tür stehen, dann ernten sie einmal deine Elektronik. Wobei, das ist ja auch eine Form von Entgiftung quasi. Die staatlich vorgeschriebene Entgiftung. Aber ja, im Grunde genommen haben wir auch möglicherweise ein falsches Bild von Urlaub in der westlichen Welt oder, ja, keine Ahnung, wahrscheinlich generell weltweit. Dass halt Urlaub bedeutet, du machst den ganzen Tag einfach nur nichts oder nichts Produktives. Während Urlaub im psychologisch wertvollen Sinne eigentlich bedeutet, dass du etwas völlig anderes machst. Ne? Dass du deine Aufmerksamkeit einer anderen Sache widmest. Mhm. Das aber durchaus mit Hingabe. Aber dennoch spült das quasi einmal deine Hirnstruktur durch, wenn du das für 2 Wochen machst. Also zum Beispiel, das ist jetzt nichts sonst wie Produktives, aber mein Traumurlaub besteht einfach daraus, dass ich in irgendeinem kleinen Häuschen an der Nordsee, wo keine Sau ist, bin, mit einem Kamin, den halben Tag damit verbringe, irgendein Treibgut zu sammeln am Strand und das später in diesem Kamin verbrenne am Abend. Wenn ich das gemacht habe für 2 Wochen, dann bin ich wieder mehr oder minder wie neu.
Ja, aber wenn du am Strand bist und bist die ganze Zeit auf Twitter, auf deinem Smartphone, dann hat sich ja nichts geändert.
Ja, ja, klar. Also dazu gehört das völlige sich rausziehen und den Elementen halt ausgesetzt sein, ne, in der Situation sein.
Ja, was natürlich auch ein relativ, also was mir jetzt in den letzten Wochen geholfen hat, ist, dass man sich ein Hobby sucht, was überhaupt nichts mit Politik zu tun hat, wo du noch nicht mal eigentlich angreifen könntest. Es gab etwas, ich war in einem Laden und da war jemand, der war eindeutig erkennbar als Linker, also mit Buttons und so weiter, mit Fuck Nazi und alles mögliche und ich stand da drin mit meinem Tim Kellner Germania Shirt. Und man konnte sich trotzdem ganz normal unterhalten. So, ich meine, man hat sich halt gegenseitig halt nicht als das erkannt und man hat halt über das Hobby an sich gesprochen. Und das war dann halt an der Form dann halt oberflächlich. Ich glaube auch, hätte man da politisch irgendwas gesprochen, dann wären das einfach nur verhärtete Fronten an dem Punkt gewesen. Und das war etwas, wo eigentlich normal war, eine gewisse Zeit lang. Dass Leute mit verschiedenen politischen Meinungen auch, ich sag mal, etwas so zusammen machen konnten. Und ich glaube, wir wären alle mehr. Also ich glaube, die Linken wären nicht so entwurzelt und im Selbsthass, wenn sie nicht das so eingeredet bekommen hätten, uns zu hassen. Weil das, was sie ja in Wirklichkeit hassen, ist, dass sie so werden wie wir. Dieses hochgezüchtete Feindbild, was die Öffentlich-Rechtlichen von uns gezeichnet haben.
Ich denke eigentlich, dass der Graben in diese Richtung, solange er keine Familien sprengt oder so, gar nicht tief genug sein kann. Also dass während wir mehr Fluidität und mehr Toleranz, sage ich mal, etablieren sollten, innerhalb, also nach dem Cut-off zum Mainstream, dahin im Grunde genommen ein unüberbrückbarer Graben sein sollte.
Ich weiß, was du meinst, aber wir reden hier über jemanden, der irgendwie Anfang 20 ist, der halt komplett fehlgeleitet ist. Die Sache ist...
Ja, klar, das ist immer die Unterscheidung zwischen NPC und Enemy-NPC, ne? Also Kombatanten und Nicht-Kombatanten. Ja. Leute, die kulturell da so mitschwimmen, Leute, die in so einem Umfeld sind, aber jetzt nicht quasi selber direkt aktiv gegen uns arbeiten und Leute, die das tun.
Der hat das nicht gecheckt mit meinem Germania-Shirt. Also, bei ihm bei seinem Studium kommt es wahrscheinlich gut an, dass er da diese Pins drauf hat. So,
ja klar, das dann
er lernt
auch
wahrscheinlich auch, dass er besser bei den Mädels ankommt, wenn er sich so kleidet, beziehungsweise nach außen präsentiert.
Ja klar, solche Leute sind weniger selber handelnde Akteure als ein Produkt der gegnerischen Hegemonie. Also die ist einfach da und deswegen werden die Leute halt so da reingesogen, beziehungsweise richten sich stilistisch daran aus und richten auch ihre Meinungen grob daran aus, ohne aber tief darin eingefleischt zu sein, weil der Gegner halt den Alltag dominiert und Kunst, Subkulturen kontrolliert.
Ja, Und ich weiß nicht, ich habe irgendwie immer noch Mitleid mit vielen von denen.
Ja, für mich, keine Ahnung, finden die einfach nicht statt. Also ich gehe einfach nirgendwo hin, wo die sind. Und ich habe die einfach nicht in meinem Leben drin. Die sind halt eher so eine Art Alien. Spezies, die halt, ich weiß schon, dass die irgendwie da sind, aber die sind jetzt nicht in meinem Leben da.
Ich weiß, was du meinst, aber die meisten davon sind halt nur extreme Mitläufer. Und so wie ich das immer mitbekomme, die fangen dann halt an, alles, was sie gelernt haben, einfach wiederzugeben, wenn man irgendwelche Reizwörter dann irgendwie dann vorgibt, irgendwelche Triggerwörter, fangen sie einfach an, dann das Skript runterzurasseln.
Das sind keine, klar. Und so werden die meisten Leute immer sein. Also das wird dann auch das Produkt sein, wenn die Hegemonie wirklich gekippt ist irgendwann, von einer rechten Hegemonie. Und da hast du einen Haufen Leute, die haben auch nicht viel mehr verinnerlicht als Phrasen und halt so einen Grundvibe. Aber das ist im Grunde genommen, was gesellschaftliche Hegemonie bedeutet. Also wenn du das hast, wenn dieser Grundvibe in deine Richtung geht, dann hast du im Grunde genommen gewonnen.
Das gilt es zu schaffen. Ich hoffe halt, dass wir auf dem Weg dorthin halt nicht so viele Leute verlieren, weil viele Leute sind halt frustriert.
Und ja, da komme ich wieder so ein bisschen.
Und ich weiß, du magst die Frustration, weil die Frustration natürlich die Leute antreibt, aber sie sollten halt nicht alles opfern dafür.
Ja, das Problem ist auch gerade bei den jungen Leuten, die halt wirklich in der Scheiße aufgewachsen sind und wirklich keinerlei positive Dinge hatten beim Aufwachsen, an die sie sich halten konnten und dann sehr geblackpillt zu jungen Erwachsenen werden, dass bei ihnen ihre persönlichen Lebensprobleme sehr eng verknüpft werden mit ihrer politischen Weltanschauung. Und das macht einen, glaube ich, für Fanatismus im Negativsinne, im psychologisch schädlichen Sinne, deutlich anfälliger, als wenn du eine etwas solidere Basis hast. Also das heißt nicht, dass deine eigenen Lebensprobleme, insbesondere wo dein Leben direkt berührt wird durch Migration, wo du möglicherweise aufgewachsen bist in irgendeinem Migrantenbezirk, an der Schule in Westdeutschland mit einem hohen Migrantenanteil und so weiter, dass das keine Rolle spielen darf. Aber ich glaube, die völlige Aussichtslosigkeit, die gefühlsmäßig bei vielen jungen Männern in Generation Z und danach sich eingestellt hat während dem Aufwachsen, die verknüpft mit, oder die bereitet erstmal den Boden für eine völlige Black-Pill-Ideologie und macht daraus dann etwas mit einem noch anderen emotionalen Feuer dahinter, weil du halt identitär damit verknüpft bist. Also du hast alle Dinge, die schlecht sind in deinem Leben und im Grunde genommen dein Leid so eng daran gebunden, dass du nicht mehr wirklich rational darüber nachdenken kannst. Und ich glaube, dieses Phänomen, also das ist gerade so ein bisschen entnommen dem Artikel von Martin, seine These ist, dieses Phänomen wird deutlich stärker werden, wenn Generation Z und danach relevanter werden in der deutschen Rechten.
Die Sache ist, es ist so ein bisschen, also generell bei fast allen Themen, die wir hier besprechen, habe ich immer so ein bisschen diese Henne- und Ei-Sache. Also nicht von, wo kommt es her, sondern wo gehen wir hin? Mir kommt es immer so vor, als würde uns irgendwie so ein Zwischenschritt oder irgendwie ein irgendetwas noch fehlen dahin.
Ja, ich denke, das ist definitiv so. Wir haben keinen ideologischen roten Faden. Wir haben eine grobe Problemverortung, die allgemein anerkannt ist, zumindest relativ allgemein anerkannt ist in der Szene. Aber wir haben keinen ideologischen roten Faden. Der erste, den wir brauchen, ist halt, was ist das Problem dahinter? Was ist das kulturelle Problem, das wir loswerden müssen? Da sind wir halt noch in einer Menge Grabenkämpfen verstrickt. Also ist jetzt das Problem, Staat macht Sachen? Oder ist das Problem die Aufweichung von größeren Bedeutungskontexten, in denen sich die Leute sehen? Was jetzt sicherlich deutlich eher unsere Sichtweise wäre. Ne? Es hat sich da keine Fraktion durchgesetzt. Es ist auch nicht nahe dran.
Niemand will sich durchsetzen, weil niemand möchte den Grabenkampf.
Oder sollten wir auf alles scheißen? Das wäre dann wieder das, was mehr in der noch jüngeren Generation vorherrscht. Sollten wir sowieso sagen, wir leben in einem Haufen Scheiße und alles ist sowieso ein einziger zynischer Scheiß. Also sollten wir im Grunde genommen Ja sagen zu dem Wegfall der Bedeutungskontexte, weil wir sonst sowieso nur gegen Windmühlen kämpfen. Das wäre dann die nihilistisch junge Version. Also all diese verschiedenen Gedankenströmungen existieren nebeneinander her und Austausch findet relativ wenig statt und es findet überhaupt nicht statt, also weil das Ganze auch teilweise generationenkodiert ist. Ne? Ich würde mehr oder minder sagen, die Boomer-Generation geht deutlich mehr in die libertäre Richtung, die Millennial-Generation geht mehr in diese gegen den Beliebigkeitsliberalismus Richtung und die Generation Z und danach geht mehr in diese Nihilismus Richtung.
Richtig. Ne? Ja, genauso.
Und ja, genau. Und insofern ist das sehr geprägt durch die Umstände des Aufwachsens, der politischen Sozialisation und generell einfach des Lebens der Leute. Und weniger dadurch, dass es irgendeine bedeutungsvolle philosophische, politische Auseinandersetzung gegeben hätte, die die Leute auf ihrem jeweiligen Level mitverfolgt hätten.
Das ist aber nicht nur eine Generationsfrage, das ist natürlich auch, wo diese Generation gerade aktuell im Leben steht, natürlich. So, dieser ganze Nihilismus und das Rebellentum und so weiter, die sind halt noch jung.
Sicher, die sind noch jung, Die sind teilweise auch kaputter gemacht worden, in einer kaputteren Welt schon aufgewachsen, als wir, als unsere Generation. Und die haben auch, also wenn wir jetzt über die jungen Männer im Speziellen reden, durchaus noch schlimmere Bedingungen, was die Frauen angeht, vorgefunden, als wir das haben. Also ich denke, da war noch mehr Wholesomeness und mehr fruchtbarer Boden für dauerhafte Beziehungen vorhanden. Tatsächlich, also es ist nicht alles Unsinn, was die reden. Sie verabsolutieren es halt nur und zementieren es damit. Und dann eben die völlige Abwesenheit von Dingen, die sie ernst nehmen. Also im Grunde genommen auch die Cringevisierung von etwas ernst nehmen an und für sich, was aber auch gewissermaßen Sinn macht, weil alle Dinge, mit denen die Leute konfrontiert wurden, seitens der Autoritäten, seitens Massenmedien, seitens Entertainment und so, alle Werteordnungen, die ihnen präsentiert wurden, halt wirklich der letzte Scheiß waren, woraus sie im Grunde genommen geschlossen haben, dass Werteordnungen an und für sich einfach für den Arsch sind.
Ja, das ähnlich wie Leute, die, ich sag mal, kaputte Beziehungen mal hatten und dann auch homosexuell werden. So. Das eine hat nicht funktioniert und deshalb muss man jetzt den kompletten Gegenweg dann drehen.
Ja, und das meiste davon auch nicht irgendwie als explizit ausgesprochener Gedanke, sondern eher so, wo einen die Wasser hingetrieben haben halt. Ne?
Ja, aber die Leute müssen halt einsammeln.
Ja, es ist halt, also wir sehen eigentlich noch, wie wenig bisher wirklich geleistet wurde. Die neue Rechte hat wahrscheinlich am meisten tatsächlich unsere Generation erreicht. Also möglicherweise waren wir noch im Sweet Spot des Dinge ernst nehmen Könnens und trotzdem völlig desillusioniert sein mit den Bedingungen und mit dem Wertegerüst, das uns präsentiert wurde. Während die Generationen danach diese Schwelle schon deutlich weiter überschritten haben. Also in so einer absurden Welt groß geworden sind, dass die Absurdität von allem Werteprägenden im Grunde genommen konstituierend für ihr Verständnis von Politik geworden ist.
Wir haben noch sehr viel zu tun. Wie können, das ist halt wieder zu allgemein, weil jetzt kommen wir von diesem Entgiftungsthema natürlich weg. Also es ist natürlich schwierig, da uns diese ganzen Punkte fehlen, können wir jetzt einfach nur sagen, ja, verliebe dich, gründe eine Familie, treibe Sport, ernähre dich gesund, schau, dass du gesund bist, geh in die Natur. Und effektiv alles, was man auf einen Kalender schreiben kann.
Ja, ja, klar. Und was jetzt nicht sonderlich attraktiv wirkt auf einen 19-Jährigen, der groß geworden ist in einer zynischen Clownswelt und erstmal ein Argument überhaupt dafür bräuchte, dass er über sein eigenes Leben hinausdenken sollte.
Ja,
aber das ist eine Schwelle, die wir nicht wirklich überschritten bekommen bisher.
Das tun sie halt nicht in diesem Alter.
Ja, ja, klar. Also interessant wird auch, was passiert mit denen, wenn die dann auf die 30 zugehen und so. Ne? Welche Mentalitätswechsel werden da passieren? Und das, also die Sache ist auch die, bei den Millennials ist ja immer noch deutlich mehr, als uns lieb sein kann, die historische Schuld verankert. Und das nicht völlig verschlossen sein gegenüber Werteordnungen hat dafür gesorgt, dass natürlich in der Welt, in der wir leben, beliebigkeitsliberale Wertegrundsätze in uns deutlich mehr verankert sind, als das gut ist. Also wir haben quasi das jungfräuliche, zu beackernde Feld bei der jungen Generation, weil die für den größten Teil überhaupt keine Werteordnung übernommen haben. Interessant wird dann, ob sie quasi einen Hunger nach einer solchen entwickeln werden, während sie älter werden. Denn ein gewisser Nihilismus lebt ja auch einfach oder wohnt ja auch einfach der Jugend inne per se. Ne? Also wir waren sicherlich alle nihilistischer mit 18, als wir es jetzt mit 30 sind.
Ja, natürlich. Das ist ja klar. Also, egoistischer auch in einer gewissen Form, hedonistischer natürlich auch. Das ist schwer, das an die Jugend natürlich ranzubringen. Aber natürlich, du möchtest es auch nicht so übertreiben, dass du halt so eine komplette verklemmte, wie soll ich das sagen, Generation aufbaust. Die wird ja dann auch dysfunktional.
Ja, ja, klar. Und das Problem ist, dass alles, was wir gerade geschildert haben, überhaupt nicht mitreißend ist. Ne? Also, das ist alles richtig und das wäre alles gut, wenn die Leute es befolgen würden, aber das hat wenig Wert, wenn du kein Vehikel hast, um die Leute auf diesen Zug zu bringen. Im Grunde genommen etwas kulturell Mitreißendes. Also ich glaube, das Beste, was es eigentlich gibt in diese Richtung, das sind so Leute wie Sam Hyde, die mehr oder minder auch ein Lebensgefühl verkaufen bzw. repräsentieren in ihren Videos. Ein Lebensgefühl, das durchaus von einem großen Zynismus geprägt ist, aber eben nicht nur. Ne? Also es geht auch darüber hinaus. Es ist auch eine ernsthafte, emotionale Sichtweise auf die Welt und von den Tipps her, von dem her, wie was für eine Lebensordnung empfohlen wird, geht das sicherlich deutlich mehr in unsere Richtung als jetzt das Gegenprogramm von Andrew Tate und so weiter, was es gibt für die junge Generation.
Und für die junge Generation sind dann halt so Sachen ansprechen, wie beispielsweise sich drehende schwarze Sonnen mit sehr viel Anime-Zeug dann im Vordergrund. Das ergibt halt einen gewissen Vibe, der damit. Ich kann mir das vorstellen, in der Lebenslage, in der sie sind und wie sie auf die Welt schauen, wie die Welt sich aktuell sich vor ihnen ausbreitet, dass das natürlich, ich sag mal, einladend für die ist. Ich denke, das werden sie nicht ihr ganzes Leben übernehmen. Was ich bemerkt habe mit vielen Leuten, mit denen ich Kontakt hatte aus der Generation Z, die auch, ich sag mal, die so Sachen gepostet haben, die in so Sachen verstrickt waren und so weiter, die haben angefangen, Sport zu machen So, dann bekommst du dann mit, innerhalb von 3 Monaten haben sie dann ihre erste Freundin und dann auf einmal ist das ganze Zeug natürlich gegessen. Dann kennen sie das alles gar nicht mehr.
Also ihr habt es hier zuerst gehört, Chris empfiehlt die drehenden Pfeilräder und die NS-Edits als ersten Schritt für eine produktive Lebensführung. Jani, also man sieht daran ja auch schon direkt, dass die Leute, also was wollen sie ja verkauft bekommen? Ein Vibe. Im Grunde genommen.
Genau,
das ist, worum es ihnen geht. Ein Vibe, der in irgendeiner positiven Form sich abkehrt von dem, was sie in der normalen Gesellschaft wahrnehmen. Und für diesen Vibe, für die Erschaffung von diesem Vibe, das ist so ein bisschen die McDonald's-Variante in meinem Kopf. Das halt, erstens tappt es in die Falle von, wir bleiben in dieser Nazi-Nicht-Nazi-Dichotomie. Ne? Wir bleiben quasi bei diesen beiden Polen und der andere ist halt scheiße. Und um das ultimativ auszudrücken, gehen wir jetzt halt in die historische Richtung. Dann wird da ja auch nicht tiefer, also es geht dann alleine um Ästhetik und es gibt da nicht wirklich Anknüpfungspunkte für eine Vertiefung des Weltbildes. Aber man sieht daran, dass im Grunde genommen der musische, künstlerische Typus, der ist, der die Jugend am Ende in irgendeine Richtung prägen wird. Also wenn dieser Slop schon so eine Wirkung hat.
Oh, nenn das nicht Slop, die werden da sauer. Du bist so disconnected von der Generation. Du darfst diese Worte nicht sagen. Du darfst das nicht Slop nennen.
Ich muss sagen, seit 1-2 Jahren beginne ich mich etwas alt zu fühlen. Ich bin ja, nicht mehr.
Bitte nicht, okay? Also Schlomo entschuldigt sich hier bei allen Leuten der Generation Z, okay, auf Twitter. Diese Edits bezeichnet er nicht als Slop. Oder Schlomo?
Ja, ich denke halt, also wie gesagt, Leute wie ein Sam Hyde und quasi Gesamtkonzepte oder Gesamt, also eine deutlich ausdifferenziertere kulturelle Herangehensweise, die Leute emotional abholt, von einem Vibe her abholt, auch bei ihrem Nihilismus abholt, das wäre im Grunde genommen die Antwort. Also ich glaube, dass die Amis sich sehr glücklich schätzen können, dass jemanden wie Sam Hyde haben. Weil solche Typen sind sehr selten, auch gerade solche Typen. Das Problem ist im Grunde genommen, dass diese musischen Typen in der Regel ziemlich weich sind. Und wenn ernsthaft Gegenwind kommt und wenn es wirklich eklig wird, und es wird wirklich eklig werden, insbesondere für die, weil die mit den Hauptdruckpunkt darstellen, oder also der Mainstream weiß genau, dass er Angst haben muss vor diesem Typus und dass er den insbesondere beschießen und sein Leben zur Hölle machen muss, wenn der sich der rechten Seite zuwendet. Deswegen brauchst du halt so ein Einhorn, das diesen ganzen Gegenwind standhält, gleichzeitig auch noch den Gegenwind von intern, also von der rechten Szene selber, die sehr zerfleischungsbereit ist, wenn es um alles Künstlerische geht und dann am Ende noch gute Sachen produziert. Das ist im Grunde genommen die Quadratur des Kreises, vor der wir stehen.
Es ist ganz schwer. Auf jeden Fall heute eine sehr kontroverse Folge, was ich gesehen habe in den Kommentaren. Da gab es sehr viel, was da jetzt geschrieben wurde auch noch, anscheinend.
Womit haben die Leute ein Problem?
Schreibt's mal kurz und knapp, mit was ihr ein Problem habt. Also, was ich viel gelesen habe, ist, dass wir mit dem, was wir sagen, wie wir die Sache sehen, wie wir diese Sache vortragen, anscheinend Spaltung betreiben. Das ist so das Hauptding.
Aber Spaltung zwischen was quasi? Also geht es um die Generationenfrage? Geht es um unsere durchaus recht harsche Aburteilung von den Generationen Z und danach?
Das Lager wird gespalten.
Oder geht es um die Libertären?
Du weißt, wie ich auf das Lager gucke. Ich glaube, es gibt das Lager, das von außen definiert wird. Das ist aber nicht mein Lager. Ich definiere mein Lager selbst.
Also ja,
nur weil der Mainstream dich rechts nennt, bist du meines Erachtens nicht recht.
Ich denke im Grunde genommen, jemand ist unser Problem, wenn man so will, gehört zu uns und wir müssen uns zu dem verhalten und wir können ihn nicht einfach quasi der Außenwelt überlassen, sobald er Remigration will, sobald er die Demografie ernsthaft verändern will.
Ja, dann ist er nützlich, aber nicht unbedingt ein Freund.
Naja, wir gemeinsam Feind schon.
Ja,
also dann,
aus der Perspektive, ja, aber du weißt,
ja, genau, was ich meine. Also der Punkt ist, wie Schatti das ganz gut ausgerückt hat in der Lukasen-Situation, überantwortet man denjenigen der Außenwelt. Also gibt man den einfach der Außenwelt preis mit Diffamierung, ernsthaften, untergriffigen Angriffen oder nicht? Und da ist meine Antwort eben, ab dieser Linie nicht. Ab dieser Linie sollten wir das intern als etwas, was tabu ist, behandeln.
Dass wir gegen ihn halt in der Form vorgehen. Also das sagt ja keiner, darum geht es da gerade gar nicht.
Naja, dass man Konflikte so weit eskalieren lässt, weil das tut man mit dem Feind ja durchaus. Also den Feind überantworten wir die ganze Zeit der Außenwelt, den Feind präsentieren wir die ganze Zeit als einfach nur halt dieses furchtbare Ding, das weg muss. Ne?
Das ist aber, die große Sache ist natürlich, wir sind halt auch irgendwo alles Privatpersonen und die privaten Sachen sind ja dann auch irgendwann, kommen ja auch immer durch. Ich meine, irgendwann schafft man es, sich davon irgendwie abzukapseln. Dazu musst du aber auch schon eine gewisse lange Zeit im Game sein. Ich meine, du weißt ja, wie Gruppen sich aufbauen und danach wird es dann dreckig in alle Richtungen. So, das
ja,
hat, klar. Das also hat ja jeder schon durch.
Ja, ja, klar. Vor allem auf der Plattform wie Discord.
Ja, also die ganzen Gruppierungen und so weiter sind ja alle zerfallen. Jeder hat sich neu entwickelt und ich meine, seit 2015 ist einiges passiert.
Ja, ja, klar. Aber dennoch hat es eine Bedeutung, wenn du dich in einem Vernichtungskampf befindest, mit Mächten, die ernsthafte Firepower mitbringen, die den Staat mitbringen, die medial, den politisch-medialen Komplex und so weiter und so fort, brauche ich ja nicht alles hier nochmal runterbeten, wir wissen alle, wie die Verhältnisse sind, und du gefangen bist auf dieser Seite des Schützengrabens. Also das ist nicht nichts. Das würde ich nicht einfach wegwischen, auch wenn wir über Leute reden, mit denen wir ernsthafte inhaltliche Differenzen haben.
Ja, wie gesagt, wir müssen die Plattform schaffen, um auch so Sachen dann halt durchzubringen, damit wir auch irgendwas mal dann definieren. Also rechts darf halt nicht sein, dass wir den Begriff rechts so verstehen, wie Linke den Begriff Frau verstehen. So rechts ist der, der sich als rechts definiert. Das darf es halt ja einfach nicht sein.
Also der Minimalkonsens neben Remigration muss eben dieses nicht die Leute der Außenwelt überantworten sein. Was ebenfalls dazu führt, also der Libertäre oder der auch Solpat oder was auch immer, der das macht und der das quasi als seinen Modus operandi hat, insbesondere Leute halt mit Vernichtungsvokabeln anzugreifen, wobei natürlich in die Richtung der noch rechteren Fraktion es deutlich einfacher ist, das zu machen, deutlich schlagkräftiger ist, das zu machen, deswegen sehen wir das da häufiger. Also derjenige, der kommt von wegen, ja, ist das jetzt nicht doch irgendwie hier in Richtung NS, ist das jetzt nicht doch hier irgendwie in Richtung Rassenkunde und so weiter, derjenige ist halt raus. Ne? Also das ist das Ausschlusskriterium.
Also für mich sind es halt immer die Punkte, ich meine, das ist ja auch das, was ich mit dem Pfeilrad hatte, um das halt einfach als Beispiel zu nehmen, dass diese Sache, dass das, also ich verstehe das, wie das auf diese Leute wirkt und dass das positiv auf diese Leute wirkt, okay, verstehe ich vollkommen. Das Problem an der Sache ist, und das habe ich auch in den verschiedenen Debatten, die ich hochgeladen habe, ja auch schon mehrfach gesagt, ist, du kannst Freund und Feind irgendwann nicht mehr unterscheiden. Der VS-Mitarbeiter, der versucht, in unsere Strukturen einzudringen, wird auf eine dilettantische Art und Weise geschult. Und diese Leute glauben, dass sie mit irgendwelchen Dog-Whistles und so weiter, meist sogar deutlich, ich sag mal, deutlich eindeutiger, bei uns weiterkommen. Und das ist normalerweise das erste Zeichen. Ein Linker, der versucht, auf unseren Server zu kommen, oder ein VS-Mitarbeiter, der begrüßt uns mit verfassungsfeindlichen Begrüßungen. Und dann weißt du normalerweise, okay, das ist einer. Wenn du jetzt als Beispiel jemanden hast, der das aus Spaß macht oder was auch immer, dann ist das halt einfach nur dumm.
Ja, und das ist das Problem. Du hast da kein klares Kriterium, anhand dessen du wirklich Gegner trennen kannst von Leuten, die dir eigentlich freundlich gesinnt sind, aber auf dem falschen Dampfer sind.
Ja.
Also das einzige klare Kriterium, das ich sehe, das sind eben Vernichtungsangriffe innerhalb vom Lager. Angriffe unter Ausnutzung der kulturellen Hegemonie des Feindes. Das ist klar. Weißt du, was ich meine? Das haben wir jetzt des Öfteren gesehen, also Lukassen als das prominenteste letzte Beispiel, dass du ausnutzt, dass der Feind mächtige Vokabeln hat, mit denen du Leute unmöglich machen kannst, und dass der Feind große Plattformen für die Verbreitung derer hat. Und da kannst du halt ohne inneren Schaden und eine Selbstzerfleischung, eine Puritanismus-Spirale und auch das kann dann wieder feindlich befeuert werden. Ohne all das ins Leben zu rufen, kannst du da den Cut-off machen und sagen, okay, das ist, also wenn du jemanden von uns der Gegenseite zum Fraß vorwirfst, mit Hilfe von deren Firepower, dann veräußern wir dich aus dem Lager. Also, weil das halt ein drastischer Schritt ist und wenn du diese Maxime zu niedrig ansetzt oder bei nicht klaren Kriterien ansetzt, dann hast du den ersten Schritt in die völlige Selbstzerfleischung gegangen. Selbst wenn erst einmal die Leute, die du damit erwischst, in der Regel die richtigen sind, hast du trotzdem die Tür für die Selbstzerfleischung geöffnet.
Und das ist schwierig. Das ist für viele Leute schwierig. Es gibt Leute, die haben es deutlich einfacher. Es gibt, wie soll ich das sagen? Also, mir fällt es zum Teil bekanntlich schwer natürlich, dann auf so Sachen nicht zu reagieren oder so. Wo es dann einfach, natürlich, man sollte abwägen, was ist gerade wichtiger, die Szene oder das eigene Ego. Ich glaube,
es geht auch immer um Diskursregeln.
Eine gute Regelung ist es, solange es dir keinen wirklichen Schaden zufügt, ignoriere es am besten.
Also ich meine, es gibt da ja Konflikte, die müssen in irgendeiner Form ausgetragen werden. Das Problem ist, dass wir bisher keine allgemein anerkannten Diskursregeln haben. Also, wie gesagt, und die müssen simpel und klar definiert sein. Also diese Diskursregel ist zum Beispiel, du verwendest nicht Vernichtungsbegriffe des Feindes, du verwendest keine großen feindlichen Plattformen, um vorzugehen gegen Innerlager-Gegner.
Okay, ich stell dir jetzt mal eine direkte Frage, okay? Weil das wurde mir schon einige Male vorgeworfen. Mir wurde vorgeworfen, dass ich daran schuld war, dass wir einen unserer größten Content-Creatoren verloren haben. Und zwar Seller.
Seller.
Ja, ich habe
Seller. Ja, das wird sicher nicht so sein.
Ich habe Seller rechts, ich habe Seller links gemacht und Ich bin schuld, dass er nicht mehr die AfD wählt und damit haben wir eine Stimme verloren und das hat wahrscheinlich dafür gesorgt, dass wir nicht die absolute Mehrheit im Bundestag hatten. Wie hätte man das anders regeln können?
Das Problem an der Veräußerung von Seller, die an für sich nur auf Seller beschränkt, sicherlich gut ist, ist, dass du das Ganze nicht an einem klaren Kriterium verallgemeinern kannst. Oder es fällt sehr schwer. Also woran genau machen wir fest, während es natürlich gut ist, dass Seller jetzt bei den Linken ist, also er ist sicherlich er war vorher halt ein relativ wertloser Teil vom rechten Lager und eher eine Liability und jetzt ist er halt ein Vorlagenlieferant Deluxe, ne? Was besser für uns ist. Aber an welchem klaren Kriterium machen wir fest, dass wir es zu tun haben mit jemandem, bei dem das der Fall ist?
Besonders als Zuschauer merkst du das ja nicht. Und das große Problem, was ich da bei der Seller-Geschichte gemerkt habe, es gibt bis heute Leute, die der festen Überzeugung sind, dass das nur was mit mir zu tun hat. Dass ich Sellers politische Meinung komplett gedreht habe. Weil sie halt nur diesen Blick von außen da drauf haben.
Und ja, also der Eindruck, ich habe mich jetzt ja nicht großartig damit beschäftigt, wie es damals gelaufen ist, aber der allgemeine Eindruck, den auch ich habe, ist, dass er halt ein sehr emotionsgetriebener Typ ist und er hat dann angefangen, das BSW zu unterstützen, glaube ich, ne? Und dann wurde ernsthaft gegen ihn geschossen, dann wurde er unbeliebt und darauf hat er damit reagiert, dass er halt sich vollkommen abgewandt hat.
Das war eher, er hat immer weiter positiv über Wagenknecht damals geredet. Ich habe ihn dann zur Rede gestellt in einer Telegram-Gruppe. Das ist dann dort eskaliert und er hat es dann direkt auf Twitter getragen.
Ich meine, da sind wir so ein bisschen bei einem allgemeinen Kriterium. Also, dass du dich halt wirklich von der AfD abwendest, ne? Und dass du ernsthaften Feinden der AfD das Wort redest. Das ist kein völlig loses Kriterium, das ist zumindest etwas.
Aber bis zu dem Zeitpunkt in der WhatsApp-Gruppe hat er sogar noch eine Sprachnachricht dann, glaube ich, abgesetzt, wo er sagt, er hat die AfD gewählt und er würde sie wahrscheinlich wieder wählen. Also es war aber eher so ein, er überlegt sich, sie wieder zu wählen. So in dem Vibe war das.
Das Problem mit der AfD als dem festen Kriterium, also wenn du dich davon zu sehr abwendest oder wenn du Gegner unterstützt, ist, dass die AfD natürlich keine statische Instanz ist, sondern die AfD kann sich ja in eine schlechte Richtung entwickeln, ne? Und es kann sein, dass wir Druck auf die AfD entwickeln müssen. Und dann haben wir uns ein schönes Ei gelegt, wenn wir im Grunde genommen festgelegt haben, dass jeder, der ernsthafte Kritik übt, beziehungsweise zumindest droht mit einer Abkehr, das Lager verlässt, also damit ist das Lager quasi gleichbedeutend mit der AfD, was wiederum dafür sorgt, dass wir nicht so auf die AfD wirken können als Instrument und dass wir die AfD falsch begreifen als Selbstzweck. Das bedeutet, das ist kein sehr gutes Kriterium, fürchte ich.
Ja, aber
ich meine, die Wahrheit ist halt, das sind alles weiche Sachen. Also man hat halt gemerkt, wie der Typ charakterlich drauf ist. Man hat halt gemerkt, dass der ein kleiner Dopamin-Junkie ist und selber mit Stress eine Menge anfangen kann und gleichzeitig emotional sehr instabil ist und bei Gegenwind dann vollkommen den Affen macht und so weiter. Und all das hat dazu geführt, dass man zu dem Schluss kommen musste, dass er eigentlich nur Schaden anrichten kann innerhalb vom eigenen Lager. Das Problem ist aber, das sind auch alles keine harten Kriterien, keine klar definierbaren Kriterien. Das sind Sachen, die sich eher mit der Zeit im Vibe so abzeichnen. Aber du kannst keine allgemeine Regel im Lager etablieren auf der Grundlage von Vibes.
Ist schwierig, aber das mit von der AfD abwenden, würdest du da nicht sagen, dass wir dann beispielsweise, dann hätten wir doch generell ein Problem mit Libertären, zumindest mit UNCAP-Libertären.
Ja, sicher, sicher. Also, das kann kein Kriterium sein, anhand dessen wir wirklich Vernichtungsangriffe starten und versuchen, die Leute der Außenwelt preiszugeben. Ne? Versuchen die Leute mit im Grunde genommen allem, was wir haben, unmöglich zu machen. Aber man sollte ja wahrscheinlich dann so ein bisschen zwiebelmäßig in Kreisen denken, in denen sich die Leute bewegen. Und die sind natürlich ein äußerer Kreis von innerhalb des Lagers, weil sie eben in dieser Feindschaft zum Mainstream existieren. Und also solange sie nicht mit Mainstream-Mitteln auf uns draufschlagen, wohlgemerkt, ne, das ist dann die absolute rote Linie. Aber solange sie das nicht tun, sind sie eben in einem äußeren Kreis vom Lager.
Ich habe so ein bisschen das Gefühl, ich bin ja nicht auf Twitter, aber ich glaube, dass solche Art von Infights, die aber auch in Zukunft null, richtungsweisend sind, dass diese häufiger vorkommen werden. Allein auch schon, weil es von außen gewollt ist.
Ja, ja, klar. Also von außen werden diese Bruchstellen immer weiter bespielt werden, insbesondere am Thema Geopolitik aufgehangen. Und die Dopaminsucht der Zuschauer wird auch dafür sorgen, dass Formate entstehen, die hauptsächlich davon leben. Also das wird noch Jahre dauern, bis das sich so, oder auf jeden Fall, wenn wir den Weg der Amis nachgehen, dann wird das so passieren. Was relativ wahrscheinlich ist, ne? Also vor allem mit einem Wachstum der rechten Szene, wird es immer wahrscheinlicher, dass man Populärkultur, Richtungen, Strömungen ähnlicher wird, die man in Übersee schon gesehen hat.
Das nehmen wir jetzt als Abschlussworte. Also wir waren sehr wenig im eigentlichen Thema. Geht raus in die Natur, legt das Handy weg, macht Sport, ernährt euch gesund. Schlomo, willst du noch was sagen?
Ja, das sind natürlich alles sehr unattraktive Sachen, die, wenn sie nicht verpackt sind, in irgendeinem größeren Vibe, in irgendetwas, was die Leute mitreißt, niemals massentauglich sein werden. Ich meine, das ist ja sowieso jetzt nicht das große Massenformat hier. Aber es sind die richtigen Sachen. Man muss das halt nur in einer Form kodieren und in einer Form ein Lebensgefühl drumherum schaffen, das mitreißend ist. Und das ist das, was uns bisher noch fehlt.
Vielleicht sollten wir doch wieder mehr Werbung für Pokémon Go machen. Oder so.
Ja, nee. Also vor allem, uns fehlt die Kunst, uns fehlt die Kultur. Uns fehlt dieses Drumherum, diese gemeinsame Erfahrung. Das ist auch natürlich, dass uns das noch fehlt, weil wir noch nicht so viel Zeit hatten als relevante politische Strömung. Aber es muss das Ziel sein, auf die Dauer das zu erschaffen. Und halt ein Lebensgefühl faden und einen emotionalen roten Faden zu entwickeln, der die Leute zusammenhält. Da geht es jetzt auch gar nicht erstmal um Massenwirkung, sondern geht es vor allem darum, dass die Leute eine gemeinsame Erfahrung haben, ein gemeinsames Lebensgefühl haben oder zumindest Fixpunkte von einem solchen, an denen sie sich orientieren können und die sie zumindest alle kennen. Und das ist alles noch im Werden begriffen.
Okay. Willst du noch was zur Verabschiedung hinzufügen?
Ihr seid alle Incels!